Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voll auf die Klappe. Dieses Mal gibt es wieder einen Haufen Trailer und zwar haben wir The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Monkey Man, I Saw the TV Glow und The Watchers. Außerdem besprechen wir natürlich den neuen Film Dune 2. Viel Spaß. Na, hallo Danny.
Hallo Moritz. Wow, ich bin so stolz auf dich. Du hast ja den Manly,
ja, ich bin
Manly
wieder zurück.
Warfare hast du ja richtig durchgezogen.
So. Ich habe gedacht, wegen den schlimmen Einstieg des letzten Mal, als ich anmoderiert habe, dass ich wieder jetzt hier zurück bin und mich nicht mehr so verhasple und ja.
Ja, wir haben ja alle unsere Wortfindungsprobleme manchmal hier und da. Das kommt halt mal vor.
Ja, aber das war schon über allem, was wir so sonst so machen. Das vor allem für den Einstieg, weil wir, weil es wieder anfängt jetzt, meinst du?
Ja, oder? Wir sind gerade beide richtig gut.
Vor allem hätten wir es ja nochmal neu aufgenommen, aber ich habe sogar darauf bestanden, dass das nicht passiert. Und als ich es jetzt geschnitten hatte, dachte ich mir so, oh nee, egal.
Ja.
Ja.
Hast du noch ein bisschen getrickst bei der Nummer? Weil man kann ja manchmal nochmal ein bisschen rausschneiden oder sowas.
Ich habe gar nichts getrickst.
Okay.
Ich habe es nur nochmal angehört und es war einfach so furchtbar.
Ja, ich meine, das
so, oh mein Gott, mache ich doch noch was, aber dann habe ich mich dagegen entschieden.
Ja, ich meine, ach, da muss man auch einfach mal durch. Das ist ja auch sympathisch irgendwie. Es geht ja auch nicht immer alles gleich und stringent. Und ich meine, wir sind halt wir, so. Mir ist an mir, wie die Minger sagen, denke ich mal.
Ja, weil du so viel mit den Münchnern zu tun hast.
Ja, ich weiß auch nicht. Was gibt's denn sonst so Neues, Moritz? Gibt's irgendwas zu erzählen?
Willst bei mir irgendwas? Gar nicht. Nee.
Nee, ihr kriegt
bin
da draußen
in letzten, ich muss mal endlich aus meinem faulen Trott rauskommen und wieder Sport machen und so.
Ja, ich warte die ganze Zeit schon. Wann kommen denn wieder die
Fahrradstories?
Ja,
wann kommen denn wieder die Fahrradtour?
Wann kommen denn die Fahrradstories wieder?
Das Problem ist, ich wurde jetzt tatsächlich motiviert, aber das Ding ist, ich wollte das eigentlich nicht passieren lassen, weil ein Kumpel von mir auch angefangen hat, Fahrrad zu fahren und der hat jetzt vor mir ist er Fahrrad gefahren und bei dem habe ich jetzt dieses Wochenende eine Nachricht bekommen, hat eine Fahrradtour gemacht und ich so, fuck, hat's geschafft.
Tja.
Um mir eine zu machen.
Tja,
ja.
Tja, das Wetter wird immer besser, Moritz. Also jetzt müsste ich
das
bald
Wetter
wieder,
wird immer besser, ja.
Bald wieder raufschwingen und dann möchte ich die Storys auch hören, wie du da so alte Damen um ihr Wasser bringst und so weiter.
Ich sag nichts. Keine Ahnung, als ob das so sein wird. Ich meine, wenn jetzt andere wirklich mit einem ähnlichen Fahrrad und auch Fahrrad fahren würden, die würden mich sowas von hart abziehen, glaube ich. Aber sowas von.
Mit einem ähnlichen Fahrrad, sagst du?
Ja, halt irgendwie auch so ein Gravelbike oder sogar ein Rennrad oder sonst irgendwas, die halt wirklich, die nicht spazieren fahren, so. Die halt fahren, um zu fahren.
Moritz immer so.
Ich fahre nicht, ich konzentriere mich auf mich beim Fahren. Ich kriege tatsächlich zu wenig mit von der Umgebung manchmal. Das ist mir schon aufgefallen. Oder ich nehme nicht genügend Zeit.
Bist du zu sehr in deinem Kopf unterwegs? Du machst quasi eine Fahrradtour, um dich ein bisschen aus deinem Alltag rauszuziehen, aber du bist in deinem Kopf gefangen.
Ja, wahrscheinlich, ne? Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Ach ja. Was gibt's denn bei dir Neues, wenn du jetzt schon hier so
Moritz,
an der Stelle?
Moritz.
Oh, wenn das so anfängt.
Nein, es ist tatsächlich nichts Großartiges. Wir wissen ja alle, ich meine, wir haben ja heute einen großen Film, auf den wir uns schon lange gefreut haben, dabei. Und
oh, du hast eine Kinoerfahrung.
Und ich war natürlich endlich mal wieder im Kino. Und das alleine ist ja schon die Erfahrung quasi für mich mittlerweile. Weil es halt einfach wirklich was Besonderes ist, mittlerweile ins Kino zu gehen. Und ja, dadurch, dass wir halt ja, wir nehmen ja auf und wir machen ja unsere Trailer und so, muss ich sagen, ist die ganze Kinogeherei. Also man freut sich ja immer so auf die Trailer zum Beispiel am Anfang bei einem Kinobesuch. Mhm. Aber wir haben die alle dann meistens schon gesehen. Das heißt, ich bin dann immer so, ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Oder sagt dann zu Simi, den müssen wir noch angucken, wenn der gerade so angefangen hat, so 2 Sekunden. Ne? So, den müssen wir sehen. da müssen wir noch rein. Und, ja, ja. So, also es war sehr besonders für mich, dass wir mal wieder im Kino waren. Das wollte ich eigentlich nur sagen, weil das einfach, ja, wir hatten Babysitter quasi, also Simis Mom. Und wir waren einfach mal weg wieder und hatten quasi ein Date und waren im Kino. Und das war sehr, sehr, sehr cool. Ansonsten gibt es tatsächlich auch nichts Neues.
Ich muss, ja gut, wobei kann man später vielleicht noch angehen. Kinoerfahrung oder sonst irgendwas. Hast du da irgendwie was Erwähnenswertes?
Nee, ich
waren Menschen komisch?
Ich war ein bisschen sad, weil ich habe ja in der Vergangenheit oftmals von meinem bestimmten von meiner bestimmten Klokabine erzählt, von dem Kino, das ja dann immer mal runtergekommen war. Dann wurde es renoviert und dies und das, aber genau das Ding war nicht richtig renoviert, nur so halb und so. Ich war diesmal enttäuscht, weil ich war dann auf dem Heimweg schon und habe mir gedacht, ich war gar nicht da. Also war gar nicht auf der Toilette und habe das nochmal ausgecheckt, meine Lieblingskabine da. Deswegen, okay. Es gibt diesmal wirklich nichts zu erzählen, außer das, was ich dann später noch erzähle. Aber das muss ich wirklich dann halt später dazu sagen.
Ja, ich habe auch eher noch was Filmrelevantes.
Ja, es ist filmrelevant, aber auch irgendwie nicht. Deswegen, aber ich werde es später erzählen.
Gut,
Moritz. Du willst mich bestimmt fragen, was ich zuletzt gesehen habe. Und du weißt meine Antwort schon, weil wir sprechen ja davor. Ich habe tatsächlich nichts gesehen. Wir haben nur abends, wenn das Kind dann endlich mal schläft und im Bett ist, immer mal Zeit, noch mal ein bisschen was wegzusnacken, irgendwie serienmäßig. Und wir haben nur so Reality-Shows gerade wieder gehabt, die wir dann immer wieder mal einschalten, so als Berieselung. Deswegen mehr als Love is Blind Staffel. Lass es 15 sein, ich weiß es nicht. Ist dann halt auch nicht dabei gewesen. Aber ist schön. Ganz, ganz toll. Was hast du denn gesehen?
Gut. Ich habe auch nicht so viel gesehen, aber ich habe tatsächlich noch einen Film gesehen, den ich auch wirklich sehen wollte, der jetzt auch recht neu ist. Und zwar The Color Purple habe ich angeschaut.
Oh. Okay.
Basiert ja auf einem Buch. Und es ist so ein bisschen musical-artig aufgezogen. Und die Story war, ich sag mal so, Melly und ich waren sehr, sehr verwirrt am Anfang und gegen Ende immer noch, wie manche Beziehungen halt, wie welche Personen zueinander stehen, welche Beziehungsart die miteinander haben. Und was ich aber interessant finde, der Film oder die Story spielt 1909. Und in der ersten, also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Thema Rassismus irgendwie im Kopf gehabt, worum es jetzt gar nicht so thematisiert hat, aber es war dann so, dass in der ersten Hälfte des Films kein einziger weißer Mensch vorkam. Und ich mich da dann so gewundert habe, so, hä, okay, ist das jetzt ein Stilmittel, dass sozusagen die Weißen irgendwie trotzdem auch halt schwarze Schauspieler darstellen, weil es gab da 1-2 Charaktere, die extrem rausgefallen sind. Und dann wurde ich des Besseren belehrt. Nein, denn es war scheiße und dann kam der weiße Mensch dazu und es wurde noch viel beschissener. In dem kurzen Zeitraum, wo er dann mit dabei war. Also es war richtig abgefuckt. Also es war dann in dem Sinn schon sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ich meine, die Story, okay. Wenn ich Bücher lesen würde, dann könnte ich das jetzt mit irgendwas vergleichen. Ja,
kannst du es denn mit dem Film vergleichen von Spielberg, Die Farbe Lila? Ist es denn eigentlich ein Remake?
Das ist,
ein
Musical-Remake? Das ist das, im Grunde, es geht um das gleiche Buch, ja.
Ja,
okay. Genau, und es hatte ja so Musical-Inhalte auch noch mit drin, was aber leider absolut nichts zur Story beigetragen hat. Also die hätten komplett draußen sein können. Und es hätte nichts verändert, aber sie waren sehr, sehr schön inszeniert, das muss man dazu sagen.
Okay.
Aber trotzdem fragt man sich da so, ja, warum müssen die dann da drin sein?
Aber hört sich jetzt wirklich ein bisschen dann random an, fast so. Dann sind sie einfach in Gesang ausgebrochen oder ist es eine kulturelle Frage vielleicht einfach? Also quasi, ne, so Black History irgendwie ja auch, so vielleicht so.
Also es war schon Gospel-mäßig da dann auch der Gesang meistens so angehaucht. Hm. Deswegen würde ich mal sagen, ja, aber es ist. Also das, was da storytechnisch vielleicht übermittelt wurde, war halt wirklich so ein Bruchteil, was jetzt ist auch ein beschissener Vergleich, weil es einer der wenigen Musicals sind, die ich kenne und auch noch eines der besten, leider Hamilton, da ist ja, geht's ja richtig ab. Aber es ist ja auch komplettes Musical und es war schon sehr viel Film so.
Ja, okay.
Deswegen, War ziemlich interessant. Fand ich eigentlich ganz gut. Nichts Überragendes, aber fand ich gut.
Ja, nice. Cool. Ja. Nee. Wollte gerade fragen, ob ihr im Kino wart dafür oder.
Ja. Ansonsten habe ich noch eine neue Serie angefangen: The Newsroom. Wo es. Um die Nachrichten halt geht. In Amerika ist halt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt, ist quasi das so der bekannteste Nachrichtensprecher und der fängt auch in der ersten Folge direkt an, ist bei so einer Debatte an der Uni und wird gefragt von wegen, warum Amerika das großartigste Land ist in der Welt und dann sagt er halt im Endeffekt, ja, Amerika ist nicht das großartigste Land. Amerika hat ziemlich viele Probleme, so in dem Sinn. Und da gibt es auch tatsächlich so ein Snippet, vielleicht hat man das schon gesehen davon. Das ist quasi der Einstieg in diese Serie, fand ich sehr, sehr interessant. Ist aber auch tatsächlich die stärkste Szene so bisher in der Serie, die ich da, also es hat, glaube ich, 3 Staffeln. Ich bin so Ende der ersten Staffel. Ist ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch nach der ersten weiterschaue. Es kommt drauf an. Das ist ja dann halt so wie sozusagen wie Grey's Anatomy, halt nur mit den Nachrichten und so weiter. Ist auch schon interessant mit den ganzen moralischen Sachen, halt auch mit hier Quellenschutz und sonst irgendwas spielt da mit rein. Und da werden dann halt wirklich so die großen News und so weiter, anhand von diesen News werden da dann Folgen generiert. Also, keine Ahnung, erste ist BP-Katastrophe, dann gibt's, oh Gott, ich hab schon wieder alles vergessen.
Aber geht's auch so ein bisschen um dieses Gatekeeping im Prinzip, was der Journalist ja auch irgendwie, ne, dieses goldene Tor so ungefähr, so das, was gibt der Journalist, in die Öffentlichkeit raus und so ein bisschen im Thema, oder?
Ja, also es wird auch schon. Also es wird halt auch quasi, warum welche Entscheidungen getroffen werden, wann welche Nachrichten rauskommen und wann nicht, sozusagen. Und diese Diskussion kriegt man da halt mit. Und im Endeffekt geht es halt auch so ein bisschen darum, dass die am Anfang sehr viel Klatsch und wie halt sehr auf die Einschaltquote gegangen sind. Und über die Serie wollen sie halt über die erste Staffel wollen sie es halt quasi so machen, dass sie halt gute Nachrichten bringen. Halt jetzt nicht gute Nachrichten im Sinne von, dass die Nachrichten nur gut sind, sondern dass es halt gut recherchiert ist, vertrauenswürdig Qualität und sonst irgendwas quasi. Und nicht genau die Qualität einfach sehr, sehr gut ist. Und das ist so ein großes Ding an dieser Geschichte. Und finde ich eigentlich recht interessant, aber ich weiß halt nicht, wo die Reise hingeht.
Okay.
Und da ist zum Beispiel auch Dave Patel dabei.
Ah, okay.
Ja.
Ja, hört sich irgendwie interessant an, aber ich glaube, ich habe nicht die Muße. Ja. Also ich würde es jetzt mir
kann ich verstehen.
Anschauen.
Kann ich voll und ganz verstehen. Also es ist jetzt auch aktuell noch nicht eine Serie, wo ich sagen würde, muss man anschauen. Und ich weiß halt jetzt auch noch nicht, ob ich nach der ersten Staffel weiterschaue.
Ja. Ja, okay.
Ja. Genau.
Cool. Ja, apropos Dave Patel, würde ich sagen, oder? Dann gehen wir doch direkt mal rüber in die
Trailer.
Ich wollte fast schon mit den News jetzt.
Ich hab's gemerkt.
Ich hab dich schon ein bisschen verwirrt hier, weil ich mich selbst verwirrt habe. Also, die Trailer.
Gehen wir direkt in Monkey Man rein.
Ja. Monkey Man.
Ja, Monkey Man. Regie, Drehbuch und Hauptbesetzung Dev Patel.
Sehr gut.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel er im Drehbuch mitgewirkt hat, aber er steht mit drin.
Aber Regiedebüt, würde ich sagen, hat ja anscheinend bis jetzt nur Kurzfilme gemacht und jetzt Regiedebüt.
Genau. Und es ist, ja.
Ja, mach ruhig. Ich sag danach.
Okay, gut. Und er ist auf einem, Dev Patel ist auf einem Rachefeldzug, weil seine Mutter ermordet ist, so grob zusammen, ja, geschnitten. Also so ein bisschen geht auf John Wick in Indien.
Ja, also genau das, was ich sagen wollte. John Wick in Indien. Ich meine, wir sehen da ja auch so, es werden ja im Trailer zumindest auch so ein bisschen diese Kasten wahrscheinlich auch wieder angesprochen. Ne? Da gibt es halt die Superreichen oder die Reichen und die Armen. Und er ist ja dann wahrscheinlich, wie es halt immer so ist, der Hero muss aus der armen Seite kommen und ja, kämpft sich als Monkey irgendwie so durch. Und ja, es wird ja so eine Art indische Geschichte wahrscheinlich auch irgendwie erzählt. Ne? Also so ein bisschen, vielleicht ist das ja auch sogar echt, vielleicht so ein bisschen Folklore-Ding irgendwie drin, indisch. Und ja, und Dev Patel am Start und John wickt einen rum. Sah mega gut aus, muss ich sagen. Also rein von den Bildern, von der Action, die jetzt schon im Trailer drin waren, hat es mir gut gefallen. Und auch so der gewisse, es gibt ja so eine Szene, wo er durch das Fenster springen möchte, das aber gar nicht klappt. Also er scheint ja auch so ein gewisser Witz drin zu sein, auf jeden Fall auch irgendwie, zumindest da.
Ja,
deswegen,
also jetzt könnte ich nicht so komplett Hollywood, sondern auch so ein bisschen real, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich vorstellt, ja.
Ja, und er sieht ja auch ein bisschen, ne, also man sieht ja da auch so eine Art Ringkampf. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt eine Rolle spielt in dem Film und so, aber da ist er ja ein bisschen so der Hagere und kämpft dagegen so ein Biest, so einen Riesentypen. Das sah schon irgendwie ziemlich spannend aus. Also, finde ich irgendwie nice. Optisch.
Ja. Sehr.
Ja. Ich finde es halt immer irgendwie schade, weil ich glaube, wir werden das heute mindestens noch einmal so haben. Aber es ist halt auch wieder wahrscheinlich, weil wir halt wirklich auch relativ viel schauen oder gesehen haben, dass man halt immer so direkt so Vergleiche immer so zieht. Ne? Wie oft haben wir schon gesagt, ja, das ist so eine John Wick-Story. Ne?
Ja, aber da muss man halt wirklich davon
muss ich eigentlich
dazu sagen, dass halt nach John Wick hat halt schon tatsächlich so ein neues Genre so ein bisschen aufgemacht, diese Close Combat Pistolenkämpfe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie es genannt wird. Das hat ja einen speziellen Namen auch. Das hat ja schon so eine Welle aufgebrochen, aber ich sag jetzt mal schon so, bei dem hoffe ich mir ein bisschen mehr als das, was John Wick in den letzten Teilen gemacht hat, wo es einfach nur quasi Action-Szenen mussten immer den vorherigen Film übertreffen sozusagen. Da erhoffe ich mir hier was anderes dabei bei dem Film.
Ja, ich hoffe mir halt auch ein bisschen irgendwie mehr Background. Ich bin ja kein großer John Wick-Fan. Ich meine, ich fand den ersten Teil schon gut, richtig gut, aber danach war es halt so, ja.
Und da hatte schnell abgebaut.
Ja, und irgendwie, weiß nicht, der sieht halt auch ein bisschen aus, als hätte er noch ein bisschen Futter dabei und vielleicht auch so ein bisschen, ne, so indische Kultur und so weiter. Ich meine, Jordan Peele macht ja vielleicht auch nicht immer einfach so bei allem mit, sondern überlegt sich auch, wo er sein Geld reinbuttert vielleicht. Also man weiß es ja nicht.
Ja, er ist als Produzent dabei. Ich meine, Sharto Copley ist ja auch noch mit am Sport. Den ich in District 9 sehr, sehr, ich meine, das ist, glaube ich, auch sein Paraderoller in District 9. Ja. aber ja.
Ja, es sieht irgendwie nice aus. Ich glaube, ich hab da Bock, den mir anzuschauen. Deswegen bin ich da schon bei einer 8. Bei mir ist mittlerweile so, Kino ist für mich ja gerade nicht so angesagt. Deswegen sage ich gar nicht mehr dazu, dass wenn er dann halt rauskommt. Aber ich bin da auf jeden Fall, ich bin da schon begeistert. Also ich würde mir den schon gern anschauen. Deswegen würde ich jetzt sagen eine 8. Weil ich nicht weiß, ob ich den dann direkt gucken muss, sondern halt, aber ich will ihn schon sehen.
So ähnlich geht es mir auch. Ich würde den auch mit 8 Augäpfel bewerten. Aber im Kino hat er jetzt für mich keine Priorität. Klar kann ich mit den ganzen Action-Szenen kann ich mir gut vorstellen, dass es ein guter Kinofilm ist, aber ja. Ich habe halt Angst, dass er mich enttäuscht. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht im Kino passieren, das Ganze.
Ja.
Aber das werden wir dann noch sehen.
Hast du denn Dev Patel in The Green King oder wie der hieß gesehen? Hast du den?
Ja, fantastisch. Also ich, den hat Melly vor mir gesehen und hat dann nur gemeint so, ja, der Film wird dir wahrscheinlich sehr gefallen und ich mag ihn sehr. Okay. Wirklich.
Ich habe den, hab den nur angefangen, ich habe ihn leider dann nicht weitergeschaut, weil ich dann irgendwie unterbrochen
wurde. Oh nein.
Wurde. Aber ich muss ihn unbedingt noch sehen, weil irgendwie habe ich auch Bock gehabt dann.
Nee, also ich finde ihn wirklich gut und der ganze Soundtrack und alles und
okay, nice.
So wie der aufgebaut ist und das ganze Szenario ist super.
Ja,
auch
stimmt.
Schon wie er anfängt. Ah, richtig gut.
Okay. Ja, gut. Ich muss ihn noch wirklich mal, ich habe glaube ich die ersten 8 Minuten nur leider gesehen. Gut, dann lass uns doch mal weitergehen such dir doch einen aus, Moritz. Such dir einen aus.
Warum ich? Dann gehen wir doch mal zu The Watchers.
Sehr gut.
Über. Ja, was soll man dazu sagen? Menschen sind irgendwie eingesperrt in einem Traum mit einem Spiegel, der hier, wie nennt man das? Zweischicht? Nee, hier.
So ein Spionagespiegel ist das nämlich.
Ja, wo man von einer Seite reinschauen kann und sie werden wohl von außen beobachtet.
Ja. Und sie sind irgendwie mitten im Wald, das sagt ja irgendwie der Trailer und auch irgendwie das Poster, dass dieser Raum halt irgendwie anscheinend mitten im Wald steht. Und aber hast du aus dem Trailer, also man sieht ja Szenen im Wald und man sieht Szenen in diesem Raum, ne?
Ja.
Und ich habe mich halt gefragt, ob da irgendwie eine Art Gewichtung ist oder irgendwas, sowas wie tagsüber dürfen sie raus. Und dann müssen sie aber da wieder drin sein, sonst passiert was oder wie auch immer. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie das gemeint ist.
Ich glaube, die waren da die ganze Zeit da drin.
Ja, es gab recht viele Draußen-Szenen. Oder meinst du, die haben einfach von, wenn sie dann halt irgendwie vielleicht irgendwie entkommen können, einfach viel gezeigt aus dem Part? Des
Kann sein. Ich meine, es ging ja auch immer darum, dass sie irgendwelche Geräusche hören und dann haben sie Bilder von außen gezeigt, wo man nichts sieht oder sowas. Ne?
Naja, genau. Also es wird ja irgendwie, sie kommen ja irgendwie drauf anscheinend in dem Raum, dass das wirklich wahrscheinlich so ein doppelter Spiegel ist, so ein Spionagespiegel ist. Und dann hören sie irgendwie raus und dann hört man ja so Art Echsengeräusche schon fast, finde ich irgendwie.
Echsenmenschen. Ah!
Echsenmenschen! Naja, man weiß ja nicht. Und ja. Man hat ja auch gar nichts. Man kriegt halt sehr viel zu sehen, aber irgendwie weiß man nichts, finde ich, von dem Trailer. Also außer natürlich diesen Raum und dass die da irgendwie anscheinend beobachtet werden. Was ich halt interessant finde, ist Producer M. Night Shyamalan. Aber
ja.
Produced halt für seine Tochter, weil die Ishana Shyamalan nämlich Regie führt.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Film von ihm war, aber ich habe das, also es wirkt komplett wie seiner Hand, dieser Film.
Sie ist aber auch, glaube ich, ziemlich Daddy geprägt, so ein bisschen, weil sie hat ja auch schon Regiefolgen in, hier in der Apple-Serie, wie heißt es denn nochmal? The Servant, hat sie ja auch schon Folgen übernommen und dort dann Regie geführt. Und da hat man ja auch keinen Unterschied zum Daddy gesehen, so ungefähr, als er das gemacht hat. So. Also ich glaube, die sind schon so vom Style her auf jeden Fall ziemlich gleich unterwegs. Was ich auf der einen Seite ja auch cool finde, aber auf der anderen Seite weiß man ja beim Shyamalan nie so richtig. Ne?
Ja, die letzten Filme von ihm haben mich nicht so überzeugt.
Schwierig, ja.
Muss ich halt sagen, ja. Also ich meine, sie hat auch bei Old noch mitgewirkt. Den wir ja auch besprochen hatten.
Den und wir auch nicht gefunden.
Ja, und du hast jetzt wirklich noch diesen letzten in der Hütte da.
Ja, The Cabin oder wie der heißt, ne? Cabin in the Woods. Also der Cabin halt einfach, den habe ich gesehen, ja. Den fand ich eigentlich wieder gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ist halt jetzt nicht so, ne, bei Shyamalan ist halt jeder immer, das habe ich ja damals auch schon gesagt, jeder immer so diesen, ah, wann kommt endlich der Turning Point so ungefähr. Aber das ist halt einfach nur ein normaler Film, ne? Also es muss, der muss ja nicht immer einen Turning Point jetzt machen.
Warum nicht?
Spaß. Ja, ich meine, die ja, Leute erwarten es schon fast.
Aber es ist, nee, es macht keinen Sinn, das dann halt auch noch das so zu machen.
Immer
den Twist. Wenn es die Leute schon erwarten, dann hat es ja auch keinen Sinn.
Richtig. Deswegen, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt ehrlich gesagt bei dem auch gespannt, weil ich meine, die Thematik ist ja wieder so ein bisschen Mystery mäßig irgendwie so. Könnt schon, also rein vom Topic finde ich es irgendwie ganz interessant. Dran steht Fantasy, Horror, Mystery. Das Fantasy macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das sind Echsenmenschen einfach. Das wird sein.
Ja.
Ja gut, Augäpfel, Moritz.
Da bin ich ziemlich niedrig. Ich würde mal 3 geben.
Boah, 3 nur, okay. Also ich bin da.
Ja,
also
ich weiß nicht, wenn da ein Streamingdienst drin ist, dann würde ich ihn wahrscheinlich schauen, aber
ja.
Ansonsten habe ich keinen Anreiz, den Film wirklich anzuschauen.
Das sowieso für mich auch, aber ey, für mich ist halt Shyamalan immer noch ein Name und ich würde jetzt der Tochter halt auch mal einfach die Chance geben. Und würde da schon mit 6 Augäpfeln reingehen, glaube ich. Weil angucken tue ich mir den. Also, der wird weggeschaut irgendwann.
Jetzt weggesnackt. Gut.
Dann suche ich mir jetzt mal einen aus. Und zwar, ich nehme mal den A24-Film, weil der jetzt thematisch irgendwie vielleicht ein bisschen da auch noch hinpasst in so ein bisschen Mystery-Horror. Steht 3.
Ja.
Also, I saw the TV glow. A24-Film wieder, wo ich sagen muss, der Trailer, der hat mich ja unendlich verwirrt. Also es geht ja irgendwie, ich meine, ich kann ja auch die Zusammenfassung lesen, also es geht irgendwie darum, dass da so zwei Freunde über eine Fernsehserie halt bonden und es, ich weiß nicht, da ist in dem Trailer ist irgendwie so alles drin. Es sieht irgendwie nach Coming of Age aus bis Horror oder wie heißt die Serie? Grusel hier. Grusbams, wie heißt die auf Deutsch nochmal? Gänsehaut irgendwie so auch drin und irgendwie die Schauspieler wechseln auch die ganze Zeit. Habe ich jetzt den gesehen oder den gesehen? Aber anscheinend geht es ja auch so ein bisschen darum, dass sie sich irgendwie vergleichen oder auch so, ich weiß nicht, sogar Multiverse-mäßig irgendwie kommt es einem fast so vor. Oder sind sie selbst in der Serie die Leute, die in der Serie sind? So, also es ist ja unendlich verwirrend, aber irgendwie cool. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich sehe es auch so. Also, ich meine, es ist ein A24-Film, es ist ein Horrorfilm. Es ist optisch wieder sehr, sehr krasse Farben angehaucht. Und ich habe so die Hoffnung, dass das so ein bisschen bei mir in die Kerbe von It Follows reinschlägt. Den ich auch so fantastisch finde. Ich meine jetzt nicht so von der Story her, aber halt so von der Art her, dass der jetzt sehr, sehr langsam ist und es sich sehr langsam aufbaut. Immer diese Bedrohung, irgendeine Bedrohung, die wir jetzt nicht wirklich kennen, da mit dabei ist. Dann haben wir noch diese verstörenden Bilder von der Show, die reingeschnitten worden sind. Und ich finde, das gibt mir sehr, sehr viel und spricht mich sehr, sehr an. Und
absolut, ja.
Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt auf diesen Film. Es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen, aber doch, ich würde mich sehr auf den, oder ich freue mich sehr auf den Film. Und ich glaube, mehr kann man zu dem Trailer jetzt fast gar nicht mehr sagen. Deswegen würde ich direkt mit 9 einfach bewerten.
9 Augäpfel. Also ich finde natürlich einmal die Schauspieler schon mal ziemlich cool wiederzusehen. Justice Smith und Bridget Lundy Payne, I guess. Und ich habe gerade noch mal reingeguckt, Fred Durst spielt mit.
Was?
Keep rolling, rolling, rolling.
Tatsache.
Ja, also da bin ich ja jetzt noch mehr gespannt. Also ich muss sagen, ich gehe nicht ganz so hoch, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es vielleicht ein bisschen zu verkappt wird, das Ganze. Also vielleicht.
Ja, aber ich will den sehen einfach.
Ja, also ich will ihn auch irgendwie sehen.
Deswegen, es geht jetzt mir nicht um, ja gut, manchmal lasse ich das schon mit reinfließen, aber das ist so ein, bei mir so ein absoluter Gamble-Film. Ich gehe all in einfach rein.
Ja, was habe ich eben gerade bei The Watchers gegeben? 6?
Ich glaube, ja.
Dann gehe ich, das ist für mich auch so ein Film. Ich lasse mich da sehr gerne überraschen und auch davon überzeugen, dass der mega gut ist zum Schluss. Aber ich bin bis jetzt noch so ein bisschen mir uneinig dabei. Ich habe da auch ein bisschen mit A24, ich meine dieser Buddies, Buddies, Buddies oder wie der hieß, der war auch so für mich so. Und ja, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Also ich bin da jetzt noch bei einer 6 auch. Aber ich lasse mich da gerne überzeugen. Ich werde ihn wahrscheinlich eh auch sehen. Und dann, wenn der richtig geil ist, dann freue ich mich natürlich.
Schön.
Ja, und dann haben wir ja eigentlich nur noch einen über. Und ich sag's mal, wie es ist, ne? Also es ist einfach Guy Ritchie's Inglourious Basterds.
Das wollte ich auch sagen, du Arsch. Wir sprechen natürlich von The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Danny hatte Angst vor dem Namen, den auszusprechen, deswegen muss ich den
The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Der ist mit ein bisschen zu viele L's drin, irgendwie. Ungentlemanly.
Gut. Ja. Es ist tatsächlich, ich dachte mir halt auch so, okay, mit dieser Charakterüberziehung und sonst irgendwas oder Überspitzung, besser gesagt, es gleicht schon Inglourious Basterds. Aber natürlich in einem anderen Stil. Und ich dachte zuerst so, hey, warte mal, ist das ein neuer The Gentleman? Nicht The Gentleman, sorry. The Kingsman Film. Mhm. Unter einem anderen Namen halt. Mhm. So ein bisschen mehr Mistfist-mäßig. Wo sie dann halt nicht so einem, einer Organisation angehören, sondern halt auf eigene Faust vorgehen, sozusagen. Mhm. Ich finde, das läuft da nämlich auch so ein bisschen rein. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus diesen beiden Filmen.
So, ja, so von der Art und was man sieht. Auch so wie der Trailer so anfängt und so, ist auch irgendwie, finde ich, so super Kingsman-mäßig irgendwie gewesen. Ist das nicht sogar derselbe Schauspieler gewesen? Nein, ich glaube nicht.
Nein.
Apropos selber Schauspieler und weshalb ich auch finde, das ist einfach Guy Ritchies Inglourious Basterds. Ich meine, was macht denn der Till Schweiger da schon wieder?
Ja, aber was hat Till Schweiger mit Guy Ritchie zu tun?
Ich weiß nicht, aber er spielt in dem Film mit, Moritz.
Ja, weil wieder ein Deutscher gesucht wird und dann.
Nein, weil er auch in Inglourious Basterds halt dabei war. Die haben den einfach auch gecastet. Ja, der hat doch über Inglourious Basterds mit. Ja, den nehmen wir. Das ist so ein Deutscher, der dann aber auch auf Nazis jagt.
Entweder ist es Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Such dir einen von den beiden aus.
Ja, gut, aber wir haben ja auch noch hier Daniel Brühl, hätten wir doch auch noch.
Ja, aber der ist nicht blond. Das verstehen. Menschen im Ausland nicht.
Das verstehen Amerikaner nicht. Das kann kein Nazi sein. Ja, ja. Aber dennoch, lass uns doch mal einfach jetzt mal ohne Inglourious Basterds da drauf schauen. Ich meine, es ist ein Guy Ritchie-Film, was ja schon mal per se wahrscheinlich gut ist. Und ich meine, Henry Cavill gucke ich mir immer gerne an. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und ja, ich meine, Nazis metzeln hört sich eigentlich auch immer gut an. Also von daher, ich meine, 3 Plusse sind schon mal da.
Fandest du deswegen Justice League gut? Nein, Spaß. Ja, und das Ganze soll, ich bezweifle es sehr. Also ich meine, irgendwas wird da mal gestimmt haben, auch wenn es nur der Zweite Weltkriegsszenario sein soll, dann wird betitelt mit auf einer wahren Begebenheit.
Ich wollte es gerade sagen. Also, ja, Krieg hatten wir doch mal, oder? Nazis gab's. Gibt's. Ja, ja,
vielleicht gab es mal eine Sondereinsatzkommando oder sonst irgendwas.
Ja, aber das wissen wir ja auch alles schon, dass es die gab. So, also,
ja, natürlich, aber ne? Wir wissen nicht diese Geschichte von dem, was sie
gemacht haben. Ja, absolut, absolut. Und ich meine, es geht ja irgendwie auch eher um England, ne, anscheinend. Was ich mich, oder was die große Frage da an dem ganzen Film ist, würde es ein alternatives Ende geben?
Du meinst so wie in den Glorious Bastards? Halt.
Wenn sie das auch machen, oder wenn er das auch macht, der Guy Ritchie, ne, dann hat er einfach nur Spaß an der Thematik gehabt. Dann hat er halt auch sowas nochmal gemacht.
Ja, dann hat er sich vielleicht gedacht, ja, wenn Quentin Tarantino immer andere zitieren kann und darf, dann zitiere ich jetzt einfach mal Quentin Tarantino.
Ich zitiere jetzt halt mal zurück.
Zwar viel zu früh. Viel zu früh, aber ja.
Ja, ja.
Gut. Was sind denn deine Augäpfel da dazu?
Ja, ich muss es eigentlich so machen, ne? Guy Ritchie, Cavill. Ich bin da trotzdem bei 8. Weil es kann ja trotzdem richtig gut werden, einfach. Nur weil man es jetzt vergleicht, ist klar, aber sieht schon gut aus. Kann man nichts sagen.
Ich bin da auch bei 8, aber ich bin noch ein bisschen immer noch verstört, warum Henry Cavill so oft seine Zunge rausstreckt, muss ich sagen.
Ja,
das ist mir noch aufgefallen und ist mir gerade wieder eingefallen.
Das ist ein bisschen sehr albern, das, aber vielleicht ist es auch einfach nur vom Trailer ein bisschen blöd zusammengeschnitten. Ja, so ein Landa-Charakter wird es ja wahrscheinlich auch vielleicht geben, kriegt dann wahrscheinlich nicht so einen krassen Dialog und sowas, aber oder Monolog, muss man ja fast so sagen, aber ja. Ja, ich meine, das ist ja schon eine gute Thematik, wo man auch irgendwie Bock hat, da einfach zuzugucken und wie es da und was da passiert. Deswegen 8 kann man da schon geben. Ja.
Gut.
Gut. Dann sind wir ja schon durch, Moritz. Geht ja richtig schnell. Dann waren das unsere
Trailer.
News. Jetzt kommen nämlich die News, Moritz. Soll ich mal einen raushauen?
Hau mal
raus. Ich weiß nicht, ob es so offiziell überhaupt schon so offiziell dasteht, aber Tarantino macht ja mal wieder seinen letzten Film.
Ja, man kennt es schon mittlerweile.
Man kennt es nur mittlerweile, also ich bin ja auch mal gespannt. Aber
das ist ja dann sein 10. also.
Ja, vielleicht wird es ja jetzt diesmal passen, aber mal gucken. Ich meine, das hat er nicht beim letzten Mal schon gesagt, das ist der letzte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es da ja um einen Movie-Critic, thematisch anscheinend. Man weiß ja nie bei ihm, was dann eigentlich die Story an sich ist. Wo ich jetzt erstmal schon mal sagen muss, oh, ich habe ein bisschen Angst, dass der halt jetzt auch wieder so ein langweiliger, was heißt wieder langweiliger, aber dass der vielleicht auch wieder ein bisschen zu sehr in die Tarantino, ich liebe Filme Richtung geht, was ja auch schon ein bisschen so das Once Upon a Time in Hollywood irgendwie war.
Ja, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe ihn noch mal angeschaut und ich fand ihn dann besser, als ich damals direkt nach dem Kino fand.
Ja, okay. Ja, ich muss ihm vielleicht auch noch mal eine Chance geben, aber ja. Ich mal gucken, wie der jetzt wird. Aber es gibt nämlich Casting-News bei diesem Film, wo ich mir gedacht habe, auf der einen Seite finde ich es irgendwie cool, auf der anderen Seite bin ich ja nicht mehr so, eigentlich will ich, also mag ich ihn, mochte ich ihn immer, aber ich kann halt mit seiner Privatperson so null anfangen. Und zwar scheint Tom Cruise am Start zu sein.
Was?
Bei dem neuen Tarantino-Film. Und Brad Pitt. Und wo haben wir sie zuletzt zusammen gesehen?
Interview eines Vampirs.
Richtig. Das wäre ja seit, weiß ich nicht, 99, wo alle guten Filme erschienen sind, das erste Mal, dass Pitt und Cruise wieder zusammen auf der Leinwand auftauchen. Das fände ich schon ein bisschen gut, muss ich sagen.
Ja, Tom Cruise ist so ein Charakter, ne?
Tom Cruise ist ganz schwierig, finde ich das.
Ich weiß halt nicht, ob er noch was anderes kann, außer Action mittlerweile.
Ja, wobei ich glaube, der hat ja jetzt auch noch ein paar andere Sachen. Vielleicht möchte er da einfach wieder ein bisschen raus aus dieser
Ja, okay. Schiene. Also Tom Cruise ist so ein schwarzer Fleck für mich. Ich habe keine Ahnung mehr, was er macht.
Ja, ich muss halt auch sagen, ist mir auch extrem. Und ich meine, ich gucke ja gerne seine Filme irgendwie, weil er ja schon irgendwie gute Filme immer gemacht hat. Und auch die alten halt einfach, die guten alten von ihm. Ne? Wie zum Beispiel Interview mit dem Vampir oder Mission Impossible, die ersten und so weiter und so weiter. Und diese ganz, ganz alten, wo er noch so richtig jung ist, wo er dann hier, ne, mit dem Hemd offen und dann so rüber und dann der so danced und so. Mega gut. Aber. Er ist halt einfach so ein fucking Scientology-Dude, der komplett weird ist und ich weiß es nicht. Ich finde ihn komisch. Ich würde ihn ja gerne, also ich möchte gerne seine Filme mögen, aber ich finde es nicht cool, was er so macht. Und das ist halt, das finde ich immer schwierig.
Ja, aber stehst du zu John Travolta irgendwie anders? Weil ich glaube nämlich schon.
Nee, eigentlich mittlerweile halt auch nicht mehr so.
Okay, gut.
Ne, ich meine, auch die alten Sachen, super cool. Aber
also, ich finde es auch natürlich scheiße, das ganze Thema mit ihm und Scientology, weil im Endeffekt unterstützt du sie damit. Und er macht, also allein, dass er halt Filme macht und alle wissen, dass er bei Scientology ist, ist einfach komplett immer Werbung für Scientology.
Ja, ja. Richtig.
Und er auch noch fucking jung dabei aussieht. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte.
Ja, ist halt schwierig. Aber irgendwie fand ich es halt einfach trotzdem interessant, jetzt einfach diese Casting-News. Wer weiß, ob es stimmt im Endeffekt, aber fand ich irgendwie ganz nice.
Kann schon stimmen. Ja? Ich weiß nicht, warum. Nicht.
Ah, du weißt ja, wie es ist. Manchmal denkt man hier, Tom Hardy ist der neue James Bond und dann manchmal halt nicht. Das ist
ja, gut, aber das ist ja was, sehr, sehr viel Spekulieren einfach immer. Und das gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es bei ihm jetzt der Fall sein wird. Naja, okay.
Hast du denn sonst noch News? Weil ich habe nur das mitgebracht heute, weil ich das mega irgendwie witzig fand. Gut, dann waren da schon unsere News. News. Moritz nach Zügler. Nein, heute nicht. Ja, heute wir schauen nicht, zu wenig. In letzter Zeit schauen wir viel zu wenig Film. Deswegen kommt jetzt schon Tune.
Gut, dass du gerade dein Mikrofon anscheinend übersteuert hast und abgebrochen hast. Wir haben Tune 2 ja im Angebot heute. Regie hat mal wieder Denis Villeneuve. Und er ist auch beteiligt am Drehbuch. John Spaeth ist auch noch mit dabei. Und das Ganze basiert natürlich auf dem Buch von Frank Herbert. Immer noch. Ist immer noch das erste Buch. Deswegen, ja. In der Hauptbesetzung oder in der Besetzung, die wir auch schon aus dem ersten Teil kennen, sind unter anderem Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Babs Olusanmokun und. Und zusätzlich kommen dazu noch, das ist so schlimm, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken und Lea Seydoux. Habe ich jemanden vergessen? So nix, so als ob.
Nö, ich meine, der Cast mehr, ist halt einfach fett.
Mehr. Gib mir mehr. Ja.
Give me more.
Yes. Eine Person habe ich tatsächlich noch vergessen. Anya Taylor-Joy.
What? Die habe ich gar nicht gesehen. Wo ist sie denn gewesen?
Was? Willst du mich verarschen?
Anya Taylor-Joy, wo hat sie denn?
Wer okay, dann kommen denn? Wir später dazu. Du darfst die Geschichte erzählen. Viel Spaß.
Ja, Tune. Der Messias kommt. Vermeintlich. Boah, ey, wie soll ich Ihnen das jetzt erzählen? Ja, also, die Familie Atreides ist dead. Das wissen wir ja schon vom ersten Teil. Der Paul und seine Mutter finden sich unter den Fremen wieder und gliedern sich gezwungenermaßen auch irgendwie ein. Also die Mutter Jessica wird quasi die geistliche Obermutter und er wird ja immer weiter als der Auserwählte gepriesen und auch von den Schwestern, wie heißen sie, Benedris, halt immer mehr als der Auserwählte propagiert quasi unter allem. Und er baut sich halt jetzt seine Fremen-Army auf, um sich, auf seinen Rachezug gegen die Harkonnens und den Emperor zu stellen, was ja dann auch zum großen, großen Kampf kommt. Ich meine, oh Gott, Moritz, da passiert auch ganz schön viel in dem Film.
Ja. Und um kurz einzugreifen, sie heißt natürlich Bene Gesserit, die
Bene
Damen.
Gesserit, genau. Ne? Und viel Politik, viel.
Achso, ich habe gedacht, du wärst fertig.
Ja, ich bin fertig, theoretisch. Viel ja, Politik und zwischen familiäres.
Zwischen, okay. Ich finde interessant, dass du jetzt sagst, viel Politik, weil ich fand es jetzt gar nicht so politisch. Also ich habe deutlich mehr erwartet, als eigentlich in dem Film drin war. Du hast auch gesagt, sehr, sehr viel passiert und es stimmt auch so, der Film hat ein ganz anderes Tempo als der erste. Der legt da ordentlich zu.
Aber er legt auch an Action nochmal zu.
Ja. Ja. Weil ganz, ganz weit vorgegriffen jetzt oder halt durch den Film einmal durchgespult. Muss ich aber auch sagen, die Action-Szenen, die sind immer zum Glück sehr kurz gehalten. Also gerade auch das Ende ist tatsächlich kurz gehalten, finde ich. Mhm. Also da hätte es in anderen Filmen, wäre das deutlich länger gegangen. Ich meine, der Film geht jetzt, glaube ich, auch 2 Stunden 46, ist ja auch schon eine Hausnummer.
Yes.
Und deswegen war ich da sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, ich meine, es ist halt auch wieder, ne, man hat ja immer schon gesagt beim ersten Teil, oder Dune ist nicht verfilmbar, dies, das, jenes. Ich habe ja den ersten Film einfach einen Tag vorher nochmal gesehen und habe ja dann wirklich einfach den zweiten so wie im Anschluss gesehen. Also es ist ja wirklich einfach eine Dune-Odyssee, die man da nochmal durchgegangen ist und dann auch diese ganzen, ne, wie wenn man. Das fand ich ja beim ersten Teil so gut, weil das jetzt quasi dieses Dune-Universum aufgemacht hat, haben wir ja damals schon gesagt, wo wir jetzt einfach ganz am Anfang mit dabei sein können, wenn man jetzt nicht das Buch schon gelesen hat vor 15 Jahren, also schon länger her, ne, so ungefähr, sondern man startet jetzt mit so einer Geschichte rein, so als hätten wir damals halt Star Wars, als es rausgekommen ist, das erste Mal gesehen und man lernt halt jetzt über dieses Universum so Unmengen viel einfach, ne, und das bietet dieser Film dir halt auch, ne, da gibt's die unterschiedlichen Familien, die Tribes, die Planeten und so weiter und du fängst halt von Anfang an und kannst da die Sachen lernen und die ganzen Kombinationen dieser und diese politischen Intrigen und wie es überhaupt insgesamt läuft. Und das wird halt jetzt im zweiten Teil, finde ich, schon auch weiter gesponnen, weil ja jetzt auch die anderen Häuser, ich meine, der Emperor ist jetzt das erste Mal überhaupt auf der Leinwand erschienen, im ersten Teil war er ja nie da, so ungefähr. Im alten Film war er relativ schnell kurz aufgetreten, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den ganz alten nochmal.
Welchen meinst du von
Na, hier mit Sting, der den Dingsy gespielt hat, den Sohnemann.
Ja, ja. Ne? Den habe ich vor einer Ewigkeit gesehen. Ich habe aber diesen dreiteiligen Film, hier Fernsehfilm, auch mal gesehen gehabt.
Ah, okay.
Wo, ja, glaube nee, ich hier James McAvoy mitspielt.
Ah, okay.
Unter anderem.
Ja. Ne? Und aber das weiß ich nicht, also ich fand es halt einfach schön, dass diese politische Geschichte halt auch weitergegangen ist und natürlich aber auch wie er oder wie Paul jetzt auch einfach seine Wandlung und sein Character Development quasi auch noch weiter vollzieht, wo man sich ja dann zum Schluss oder wo man sich dann so über die Zeit sich da halt auch denkt, weiß ich ich nicht. Also am Anfang war man ja so komplett auf seiner Seite und jetzt ist man so ein bisschen so wie, ja, vielleicht überdun, also aber vielleicht ist das auch ein bisschen jetzt zu sehr an der Macht auch hängen geblieben, wenn man jetzt so ein bisschen das mal vergleichen möchte. An diesem
ja.
Ehrgeiz, nenne ich es jetzt mal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich fand es halt auch recht interessant, weil der Film macht ja komplette Kehrtwende irgendwie so oder halt schlägt einen komplett anderen Ton an, nachdem er das seine Ansprache im Süden da hält. Wo der Film dann auf einmal auch ja vom Ton her einfach komplett anders ist. Ist auch natürlich, ja. Ich meine, Hans Zimmer, der mal wieder ordentlich einen rausgehauen hat, aber es ist halt schon auffällig und er ist halt, ja, wird dann deutlich aggressiver, so wie, also im Vergleich zu der ersten Hälfte des Films. Und das fand ich schon interessant und ich kann das auch verstehen, aber im Endeffekt wusste man ja schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft.
Ja, klar.
Aber ja.
Oh, ich weiß gar nicht, ja. Mir schwirren so viele Sachen.
Ich weiß gar nicht, was du sagen sollst.
Ja, mir schwirren so viele Sachen zu diesem Film irgendwie. Aber das ist halt so das Hauptding irgendwie für mich gewesen. So dieses, auch die Wandlung von seiner Mutter so ein bisschen.
Ja, also ich finde generell so das Character Development bei dem Film eigentlich ziemlich gut. Das einzige oder eines der Probleme oder eigentlich hauptsächlich mit einem Charakter habe ich da ein richtiges Problem bekommen oder ist mir auch im Nachgang ist aufgefallen, als wir das besprochen haben, Stilgar.
Oh, das wollte ich auch sagen. Stilgar
war ein sehr, sehr cooler Charakter und er wurde so reduziert dann auf dieses religiöses Fanatismus.
Er wurde fast eine Witzfigur zum Schluss.
Ja, das ist einfach schade. Dieses ganze Zeit, ich meine, wir haben jetzt wieder das Thema Spoiler. Aber ihr kennt uns in der Zwischenzeit, deswegen. Er existiert im Grunde nur noch, um sich zu opfern, damit Paul Atreides hier an die mitreden kann und sonst irgendwas. Und das ist so, ja, es war ein bisschen unangenehm einfach.
Das muss ich auch sagen. Also, das ist mir auch am meisten aufgefallen, weil wenn man den ersten Teil, Alter, wirklich kurzen Tag davor gesehen hat, so, ne, da kommt er halt so, dass er der taffe Fremen-Guy halt einfach so, ne, und dann kommst du da so rein und dann ist das plötzlich irgendwie ab der, ich weiß gar nicht, ob es Hälfte ist oder irgendwann, fängt er einfach an, dann ist er diese Witzfigur, weil er auch die ganze Zeit die Pointen dann quasi bringt, ne, so wie, wo es dann halt so heißt, oh, er will es nicht zugeben oder er sagt nicht, dass er der Auserwählte ist. Ja, das ist ein Zeichen, dass er der Auserwählte ist. So, ne? Und dann denkst du dir so, ja, Mann.
Okay. Ich habe kurz gedacht, dass ich das Leben des Brian anschauen würde.
Ja, absolut. Und das fand ich auch voll schade. Weil die hätten das machen können, aber trotzdem ihn diese Rolle weiterhin haben lassen können, finde ich. Weil das halt einfach nur eine Geschreibe, also wie er halt hingeschrieben ist, war. Er hätte ja auch fanatisch religiös, aber tough sein und so weiter sein können. Und das war er halt dann gar nicht mehr plötzlich, fand ich.
Ja, aber ich meine, im Ende hat er wirklich so gewirkt, als ob er eigentlich das Messer in seine Hand legen möchte und sich damit dann selber umbringen, damit er zu dem werden kann, was er in seinen Augen werden soll. Das fand ich ein bisschen, ja, das war einfach zu arg. Yes. Aber das ist, glaube ich, wirklich so das eine einzige Kriterium, was man oder Kritikpunkt, den man das man haben kann bei dem Character Development, weil sonst alle sich wirklich voran bewegen und auch ihren Weg gehen und das auch sehr, sehr gut ist.
Ja, ja, ja. Wie fandst du das, die Gurney und Josh Brolin-Sache, dass er dann halt einfach. Ja gut, sie haben halt quasi ihn halt wieder so hingeschrieben, dass er halt da ist. Ne? Ich weiß ja natürlich jetzt nicht, ich kann das nie mit dem Buch vergleichen oder wie auch immer, aber im Prinzip war es ja so ein bisschen so, dass der hat es halt irgendwie geschafft, dass er aus diesem Gemetzel im ersten Teil halt rausgekommen ist. So. Ne? Man hat es ja auch nicht gesehen, ob er es ist oder nicht, also von daher.
Also, wir hatten danach auch über seine Rolle noch diskutiert gehabt und wir waren uns alle oder waren uns alle sehr, sehr sicher, dass er zumindest dann im letzten Kampf stirbt. Also, wir haben den zu dritt
Ja,
angeschaut
das
und
hat er
wir
nicht
waren uns
geschafft, Liga.
alle sehr, sehr einig, dass der eigentlich das Ganze nicht übersteht. Aber er hat es geschafft.
Ja.
Deswegen ein bisschen irritierend und ich habe auch noch mal ein bisschen überraschend geschaut, als er da dann aufgetaucht ist auf einmal. Deswegen ist so ganz sicher war ich mir auch nicht mehr. Ja, deswegen, ja, fragwürdig, warum er da jetzt vor allem noch dann noch drin bleibt. Ich meine, klar, ich habe es jetzt immer noch nicht gedoublecheckt, ob das im Buch auch so ist oder ob wir uns das alles einbilden, aber würde ich komisch finden, wenn er das gemacht hätte.
Ja.
Weil der
Ja, es
Film
ist
ist eigentlich, im Endeffekt ist der Film zu gut insgesamt gelaufen. Also das, also auch der Kampf am Ende, das war ja, oh, es
Ja,
ist
es
so
war
viel
ja.
vorgegriffen. Das war ja eigentlich im Grunde so, weil er ja so in die Zukunft schauen kann, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, wie sie das schaffen können. Und dass sie das dann halt angestrebt haben. Und das war jetzt im Film, es lief ja reibungslos da alles. Und ich meine, dass, also es hat ja auch recht früh mit den Würmern da angefangen, oder sie haben sogar direkt mit den Würmern gestartet, anzugreifen. Und ich meine, dass es halt eigentlich, die Würmer waren so die letzte Hoffnung sozusagen, wodurch sie die da nochmal überrennen konnten. Aber es ist halt jetzt auch nur nochmal ein bisschen gefährliches Halbwissen vom Buch. Aber das fand ich ein bisschen irritierend.
Ja, also das stimmt. Kann man nicht anders sagen. Lief
Ja.
alles eigentlich viel zu glatt. Aber meinst du, es liegt daran, weil er halt einfach das dann mehr oder weniger alles sehen kann und deswegen halt sich für die richtige Weise entscheidet, damit es halt glatt läuft, so ungefähr. Also kann er das dann so.
Ja,
Das ist ja
aber
ein bisschen
eigentlich.
auch so ein bisschen Doctor Strange-Style,
Ja, aber ich hatte so im
ne?
Kopf, dass es halt wirklich nur halt unter sehr hohen Verlust und so weiter halt dann möglich wäre, weil so glatt kann das ja gar nicht laufen. Und was ich auch ein bisschen irritierend fand, ich konnte mich an keine Atomwaffen erinnern, dass Atomwaffen vorkommen. Aber ja. Deswegen. Aber es ist halt
Ja.
jetzt alles sehr viel Buch-Film-Vergleiche und das ist eigentlich jetzt unfair für den Film.
Ja, vor allem, ich kann es auch gar nicht machen, weil ich habe halt wirklich Buch gar
Ja, und
nichts
ich,
gelesen, ne?
bei mir ist es eigentlich auch schon zu lange her, dass ich es wirklich machen kann. Deswegen soll ich da jetzt auch mal davon wegkommen. Ja, aber ich glaube, dass es halt auch zu glatt lief, ist halt auch einer der Gründe, warum das Ende so schnell ging. Also der letzte große Kampf hat sich angefühlt, als ob der wirklich sehr, sehr schnell vorbeiging. Da wir jetzt schon bei dem letzten Kampf sind, muss ich aber wirklich eigentlich den größten Kritikpunkt des Films nennen. Was ist denn da auf einmal mit diesen Special Effects passiert? Weißt du, wovon ich rede?
Oh, nee, was meinst du? Also mir ist jetzt
Als
nichts
es da
Spezielles
dann.
so.
Also die sind da dann, irgendwann hat das so einen Moment eingenommen, als es verdunkelt war und sie da dann mit den Koptern oben drüber geflogen sind. Und aus irgendeinem Grund sah das ziemlich schlecht aus im
Okay.
Vergleich zum restlichen Film. Das hat mich schon sehr, sehr
Ja, keine
gewundert und ich
Ahnung.
kann es mir nicht
Das mir,
erklären, woran das
also,
liegt.
ist mir jetzt ehrlich
Ne?
gesagt gar nicht so aufgefallen.
Okay, gut.
Weil es dann ja doch sehr viel einfach auch los war, gerade da gegen Ende und so. Ich hatte zum Schluss ich hatte mit Simi danach nochmal gesprochen. Und was wir uns eigentlich nochmal gewünscht hätten zum Schluss, wäre halt auch einfach, ne, ich meine, die haben halt diese Würmer, die ja auch
Ja.
irgendwie dieses, wie soll ich sagen, das ist halt auch irgendwie Dune, ne? Diese Würmer, die sind halt einfach auf Plakaten drauf, das sind halt so die Dinger. Und ich finde, die sind dann halt da reingefahren mit den Würmern, aber da hätte man ruhig irgendwie nochmal so ein, zwei Szenen einfach, wie die Staubsaugerrüssel da jetzt irgendwie vielleicht immer was richtig einsaugen oder so. Also das hat mir ein bisschen, da war ein bisschen enttäuscht, dass da nicht nochmal irgendwas so richtig Fettes, weil das sind ja Riesendinger. Das ist einfach mal so eine Szene vom Boden, wo das Ding so auf dich zukommt nochmal oder so kam. Also so rein vom Visuellen nochmal irgendwie nochmal was Kleines drin gewesen wäre. Das hätte mir Bock gemacht, glaube ich.
Ja, verstehe.
Ja, irgendwie sowas. Bam. Ja. Aber du hast recht, ich meine, ja. Man hat ja sich wirklich zum Schluss gefühlt, als wäre überhaupt gar keine Gegenwehr da gewesen, eigentlich, ne? Haben sie ja so gut geplant. Haben sie einfach so gut geplant.
War perfekt durchgeplant.
Perfekt durchgeplant. Ja. Es ist so ein Riesenfilm einfach. Man kann in jede Ecke nochmal reingehen. Was ich muss es ja auch wieder sagen, beim ersten Teil ist mir jetzt beim Rewatch nochmal aufgefallen, dass da schon, das ist ja auch ein langer Film, aber dass da schon einfach immer so, da passiert was, eins nach dem anderen. Also es ist wirklich so, Es passiert was. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, hier ist mal eine Zeit irgendwie. Und wir haben, oder was heißt eine Zeit, aber wo mal nichts passiert. Weil da ist ja dann, man denkt so, ey, jetzt werden die da angegriffen und dies und das und jenes. Und das geht dann so schnell. Und in diesem Teil haben wir ja, oder im zweiten Teil haben wir ja auch richtig Zeit nochmal übersprungen. Also richtig heftig Zeit, weil die Mutter war, also ist ja schwanger. Weiß nicht, ist kein Spoiler und so weiter. Da hat man ja auch gesehen, okay, auch wie er dann quasi von den Fremen aufgenommen wird, trainiert wird und so weiter, bis er halt auch dann seine blauen Augen schon alleine, weil er halt so lange schon Spice da einatmet oder so, keine Ahnung. Ne? Da wird ja mega viel auch einfach Zeit noch schon mal überwunden, finde ich. Und ich finde, das hat man im ersten Teil nicht so gehabt, was man halt jetzt wahrscheinlich gebraucht hat, logischerweise.
Ja.
Ne? Fand ich aber irgendwie ganz, ganz gut gelöst. Also ist jetzt nicht so, dass es mich irritiert.
Ja, ich hatte manchmal so ein bisschen zeitliche, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, schon Probleme, aber es war eigentlich schon recht gut gelöst mit dem Fötus und so weiter, dass man ungefähr weiß, okay, die und die Zeit ist jetzt vorbeigegangen, ja. Weil er herangewachsen ist. Und apropos Fötus, Anya Taylor-Joy, du hast sie nicht erkannt, sie war in einer Vision von Paul und sie ist im Grunde seine Schwester, die gerade heranwächst.
Das war Anya Taylor-Joy?
Taylor-Joy.
Okay, weil sie war doch an dem Strand dann.
Ja, richtig. Das war sie. Und ich dachte mir so in dem Moment so, wie ist das da zustande gekommen? Wahrscheinlich so hat Danny Villeneuve sie angerufen, so, hey, du bist doch gerade in der Wüste beim Drehen, hast du 2 Minuten Zeit, kannst du das kurz anziehen und ab geht's, weil sie ja, heißt sie jetzt nochmal bei Mad Max?
Furiosa
spielt und ja. Ich war einfach nur so, ja, yeah, okay, gut. Warum nicht so für 10 Sekunden einfach mal Anya Taylor-Joy ranholen?
Ganz, ganz blöde Theorie, ne?
Aber ja.
Ich meine, na gut, wir sind im Spoiler. Ich meine, wir bekommen ja eigentlich wieder kein Ende.
Ja. Es steht ja, also Danny Villeneuve will ja noch den dritten machen, was ja auf dem Buch Messiah basiert. So. Das wurde schon mal geäußert, ja.
Und da ist halt jetzt wirklich die Frage, ob er sich da nicht schon jemanden ausgesucht hat, der dann ja quasi seine Schwester spielt und dann auch vielleicht echte Messiah ist.
Hä?
Ich bin mir nicht so sicher, ob es Paul wirklich ist.
Ach so.
Was sie da angestrebt haben.
Falscher Messiah. Ja, kann schon gut sein. Ja, ich kenne mich, wenn dann, überhaupt nur mit dem ersten Buch aus und das überschreitet jegliche Art von Wissen. Ich finde auch, ich meine, jetzt bezüglich nochmal den nachfolgenden Büchern, es wurde ja auch am Ende dann betitelt als der Holy War, nee, doch, Holy War, was, Holy War?
Ja, ja, genau, der Heilige betitelt. Krieg, genau, der Holy War.
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das im ersten Buch so bezeichnet wurde. Wahrscheinlich greift er da schon wirklich dann voraus. Aber es ist jetzt wieder nur halb Buch, halb Wissen. Deswegen, ja, und ich weiß jetzt nicht, ob sie Messiah ist oder nicht, aber dafür, dass sie halt in einem Fötus da dann schon solche Fähigkeiten hat, ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, boah, ich weiß, es ist wieder blöd wegen dem Buch und so weiter, aber wird im Buch das Lebenswasser oder the Water of Life oder wie sie es genannt,
kann ich mich nicht mehr
besser beschrieben?
Weil also da kann ich mich null mehr dran erinnern.
Weil ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo da so megamäßig so erklärt wird und denke so, okay, das kommt halt im Film so gar nicht raus, aber es gibt ja dieses blaue Wasser, was sie aus den Würmern da rausziehen.
Ja.
Quasi so. Und das hat ja anscheinend echt eine heftige Wirkung. So. Was ja auch im Prinzip seinen Wandel komplett macht. Ne? Weil er halt jetzt irgendwie Wissen hat von 1000 Generationen oder wie auch immer.
Ja.
Vielleicht wird das ja noch mal ein bisschen besser erklärt im nächsten Teil dann.
Mal schauen. Also ich meine, wenn man jetzt vom ersten in den zweiten Teil reinschaut, glaube ich nicht, dass er da noch mal irgendwie was erklärt, weil der hat ja komplett straightforward, ist einfach weitergegangen, ohne noch mal so Rückschau zu machen. Also du musst da schon dabei sein, glaube ich. Okay. Und dann wird es das wahrscheinlich auch gewesen sein.
Ja, gut. Ja, hätte sein können. Okay, nächstes Thema. Ich fand nach wie vor jetzt im zweiten Teil einfach die Welt und das Ganze, was es halt aufmacht, weiterhin richtig einfach nur fett. Ich hatte, das habe ich halt nicht so häufig und ich glaube, liegt aber auch wirklich daran, dass man es halt wirklich im Kino gesehen hat, weil ich hatte das nicht mehr so, als ich den ersten Teil gerewatcht habe zu Hause. Aber ich wusste, dass ich im ersten Teil auch so mir gedacht habe, boah, ist halt einfach so bildgewaltig, der Sound, alles da dran. Und diesmal hatte ich halt auch wieder, ich hatte an manchen Stellen einfach so Gänsehaut einfach, weil es entweder cool war oder weil es einfach der Sound und die Bilder einfach so krass zusammengepasst haben. Also wie schon gesagt, das Zimmer hat wieder einen reingezimmert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja schon einfach epic alles. Und mir gefällt es einfach nach wie vor so richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum manche Leute es nicht gut finden. Ich kann es nicht verstehen, weil es halt einfach so geil ist. Es macht dir eine neue Welt auf, wo du dich jetzt so richtig schön reinnörden kannst.
Von welchen Menschen sprichst du?
Ja, wir haben einen befreundeten Podcast, die Dune nicht so gut finden.
Okay, wir müssen mal. Ja, aber das ging ja jetzt nur. Du weißt nur von dem ersten Teil, oder?
Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gehört, ob sie zum zweiten Teil schon was gesagt haben, aber wir werden mir mal reinhören dann, wenn es soweit ist. Ich denke, es wird auch kommen.
Gleich Hasskommentare vorbereiten.
Ich habe schon ein paar niedergeschrieben. Nein, wir haben da ja auch schon bei anderen Filmen mal Diskrepanzen festgestellt.
Ja, ist ja auch völlig in Ordnung.
Das ist ja auch in Ordnung, absolut, wollte ich auch gerade sagen. Es ist ja auch nicht everybody's cup of tea. Aber ich find's nach wie vor gut. Warum habe ich eigentlich gedacht, dass Austin Butler ein anderer Skarsgård ist?
Weiß ich nicht.
Ich habe irgendwie gedacht, weil ich habe das so gesehen, habe mir gedacht, ach guck mal, die Skarsgårds.
Die andere Frage sollte eigentlich sein, warum werden die Skarsgårds, wenn es um die Familie geht, sozusagen, dass halt die Charaktere irgendwelche Familienmitglieder haben. Warum wird da nicht einfach die ganze komplette Skarsgård-Familie gecastet?
Ja, absolut. Finde ich aber auch. Weil ich habe irgendwie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, das ist halt der Baron mit seinem Skarsgård-Sohn da. Und irgendwann ist mir so, ist Austin Butler. Ja, stimmt. Ja, okay. Ich weiß nicht. Er hat wahrscheinlich weil er halt auch so sehr hingeschminkt, also nicht hingeschminkt, aber ne, Glatze und so weiter, sah er mir schon fast ein bisschen It-mäßig schon fast aus. Und vielleicht habe ich da irgendwelche gezogen plötzlich.
Die haben ein komplett anderes Gesicht.
Also ja, ich hab, I know, also, aber mit ohne Augenbrauen und ohne Haar.
Das war sehr viel Wunschdenken dann, glaube ich, einfach von dir.
Ja, irgendwie. Irgendwie, weiß ich nicht.
Ich fand, das hat man schon eindeutig gesehen von, dass es Austin Butler ist. Ja, Austin Butler. Ich meine, wir haben jetzt die ganzen neuen Charaktere noch nicht so wirklich drin. Ja, Florence Pugh, Christopher Walken.
Christopher Walken hat gar nichts gemacht, oder?
Viel, ja. Ich fand das interessant mit der Sicht von Florence Pugh's Charakter, die Prinzessin Irulan heißt sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Fand ich so ganz interessant, so als ob sie diese Geschichte so in kleinen Stücken natürlich von denen, was sie weiß, so was, also man hat ja nur diesen kleinen Bereich, was die dann wissen, so erzählt hat, als ob sie das auch so ein bisschen nochmal zusammenfasst und sie halt politisch irgendwie verarbeitet. Aber ich wollte eigentlich zu Austin Butler und ich fand es so komisch, warum sind wir schon wieder in so einer Welt, wo irgendwie nur das Licht schwarz-weiß ist, so wie bei Thor, bei dem neuesten. Ja. Das fand ich sehr irritierend.
Ja, ich kann es ein bisschen verstehen. Aber auf der anderen Seite muss man es schon halt auch einfach wegsehen, weil die Harkonnens, die waren halt immer schon dunkel, ne? Wobei im ersten Teil waren, selbst auf einem Harkonnenland, war es ja trotzdem colorful, ja, aber halt, die waren halt schwarz angezogen alles.
Ja, aber was, ich meine jetzt nicht das Dunkel, ich meine das Licht, dass es einfach keine Farben gibt. Ich meine, klar, ja, die sind alle blass wie noch was, aber trotzdem, das ist irgendwie
Aber das scheint nur in diesem Stadion oder was das, oder in dieser Dings gewesen zu sein, weil es gab ja diese Einstellung, wo der Baron dann quasi mit seinem Thron oder seinem Sitzding dann quasi so reinfährt und da war er am Anfang quasi noch bunt, ich meine, was, wie bunt er halt sein kann, ne? Aber, und dann fährt er da rein und dann wurde es ja schwarz-weiß.
Okay, das habe ich tatsächlich während dieser so in Erinnerung.
Videofahrt.
Als ob es dann hier künstliches Licht wäre, meinst du? Dass da
vielleicht,
dann,
also vielleicht ist es einfach nur die, ne, es ist halt diese Arena, ja, könnte sein. Vielleicht.
Ja, okay, gut, dann nehme ich das vielleicht wieder zurück.
Weil wenn, immer wenn die ja auch so sprechen oder wenn er da in seinem Schlammbad oder Ölbad oder was das da ist, dann ist es ja trotzdem farbig irgendwie.
Ja, ja, natürlich, aber da ist er komplett rausgenommen gewesen, deswegen.
Ja, genau. Also, Weiß man nichts Genaueres, ne? Sollte vielleicht einfach nur ein Stilmittel sein, also keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Gut. Hast du denn noch etwas, was du ansprechen möchtest?
Im Prinzip eigentlich nur inhaltlich, weil diese Schwesternschaft, ne? Diese Bezaret, ja. Gesserit, Bezaret.
Bene Gesserit.
Bene Gesserit. Die haben ja wirklich überall ihre Finger drin, ne?
Ja.
Also die sind ja überall. Also ich meine, selbst Florence Pugh scheint ja irgendwie da auch ist eine Teil, von denen zu sein.
Ja.
Dann die eine, die von der Lea Seydoux gespielt wird, glaube ich, ne? Das ist ja die, die sich jetzt quasi von Austin Butlers Charakter nochmal schön einen hat schwängern lassen.
Ja.
Ne? Also die sind halt richtig am Gucken, dass sie sich überall ein bisschen einnisten. So. Und ich wahrscheinlich werden die halt auch die Hauptdrehregler sein, halt einfach von allen. Ne?
Wird ja irgendwann auch mal gesagt, dass es keine Hoffnung gibt, sondern Pläne und so weiter. Und ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, wie krass denn ihr Einfluss ist. Aber ich meine, in dem Film wird schon dargestellt, er ist sehr krass.
Ja.
Weil sie halt im Hintergrund von allen arbeiten und alles irgendwie mitbekommen, um dann ihre anscheinend Pläne zu schmieden. Und auch, dass sie im Grunde so, also die haben ja quasi auf Dune haben sie ja komplett den Süden regiert mit dieser einen, weil der ja auch den ganzen fanatischen Anhänger waren. Also sie scheinen zum Teil halt fast ganze Planeten auch irgendwie zu kontrollieren, halt aus
ja,
politischen.
Sogar das Universum Thema. Anscheinend so.
Ne? Ja.
Weil sie wirklich
ja, wahrscheinlich
drin hängen. So. Ja. Hat sie ganz, also die Obermufti-Mama da, ne?
Ja.
Von gespielt von der Charlotte Rampling. Hat die quasi der Jessica zum Schluss quasi so gesagt, also die haben wir sich ja mit ihrer Sister Language dann so ein bisschen telepathisch unterhalten, hat sie ihr quasi zum Schluss quasi so zugesagt, okay, du bist jetzt die Obermufti.
Hat sie,
weil ja. Weil sie ja so Mother irgendwie zu ihr sagt, mhm. Dann so, ne? Also quasi so das.
Ich glaube, Reverend jetzt, Mother war das tatsächlich der dann.
Ja.
Ja, hat also sie.
Habe ich das richtig verstanden, weil die. Ja, okay. Weil da habe ich mir gedacht, ah, okay, da war nur in dieser Ansprache im Prinzip jetzt eigentlich schon das implementiert, okay, alles klar. Sie hat sich jetzt auch untergeordnet, so ungefähr. Sie ist halt mächtiger wahrscheinlich einfach mittlerweile geworden. Ich meine, die Jessica sieht ja auch heftig aus mit den Tattoos jetzt da auch im Gesicht und so, ne? Die ist schon echt auch.
Ich sag aber auch mal so, also sie war auch in einer sehr schlechten Position, noch irgendwie was auszurichten in der, ja. Deswegen ist das wahrscheinlich eher ein taktischer Hintergrund.
Ja. Was wir uns auch gefragt haben, gerade auch wenn wir über die Sachen, warum möchte denn Paul jetzt die Florence Pugh haben? Also ich meine, in gewisser Art und Weise kann ich verstehen, aber was bringt es ihm denn?
Frieden. Das ist auch das, was ja lange ihm gesagt wurde, dass er nicht mit Chani was haben sollte, weil man seine Hand noch braucht. Dass er seine Hand noch nicht vergeben soll. Mhm. Wird ja lange gesagt. Und
da ist halt die Frage.
Das ist so der Moment gewesen.
Weil ich habe mich nämlich gefragt, was ihm das überhaupt bringt und inwieweit das überhaupt den Frieden, also jetzt, was bringt? Also ich verstehe es halt einfach irgendwie nicht. Ich meine, es sind ja noch diese anderen Families dann quasi da, ne?
Ja.
Die ja jetzt quasi im Anmarsch waren und denen jetzt Paradise gezeigt werden soll, so wie ich das richtig verstanden habe. Aber der Holy War hat gestartet mit allen Families. Also er hat, ja gut, weil sie das Angebot nicht angenommen haben, aber dann könnte er jetzt auch sagen, ja gut, der Frieden ist ja jetzt eh nicht da und der Holy War startet. Also bringt es ihm immer noch was? Oder geht es ihm darum, dass er halt jetzt auch, weil die Family Atreides, die gibt es ja jetzt quasi nicht mehr. Er ist ja nur noch der Einzige und vielleicht, dass er noch so ein bisschen dann durch die Heirat in die Emperor Family quasi halt die Macht noch mehr mitnehmen kann, so ungefähr.
Naja, ich sag mal so, am Anfang des Filmes hat ein Wurm wieder gesprochen, in dem er gesagt hat, wie wird es im Deutschen sein, Spice is Power, Power over All oder irgendwie sowas. Also quasi, Spice ist hat Macht, mhm. Und die Macht hat halt über alle. Du hast dann über alles Macht, solange du Spice kontrollierst. Und er hat es im Grunde kontrolliert, Spice, weil er Atomwaffen auf das Spice gerichtet hat.
Mhm.
So weird. Und ich hab doch auch keine Ahnung, Danny. Nein.
Ich will es doch auch nur verstehen.
Ich weiß es nicht, weil ich fand das Ende nämlich irritierend, weil er eigentlich, also diese ganzen Familien sind ja nicht eingeschritten, weil er eben das denen mitgeteilt hat, hey, wenn ihr kommt, dann zerstöre ich komplett die Spice-Felder.
Mhm.
Aber im gleichen Zug sind sie wohl immer noch sehr, sehr negativ gegen ihn gestimmt. Mhm. Und ich meine, so wie es am Ende dann dargestellt wurde, sind die dann auch los, um sie quasi ins Paradies zu gehen, aber sie müssen die irgendwie noch bekämpfen.
Mhm.
Weil die ja im Grunde eine Blockade machen, so wie ich das verstehe. Und das habe ich nicht ganz begriffen, aber dass jetzt quasi Paul Atreides die Hand von Florence Pugh annehmen möchte, ist halt, warum hat man da, warum haben damals die Königshäuser so sich so durchgemischt? Genau aus Gründen, dass die halt sozusagen verbündet sind und nichts mehr machen. Und Es ist halt das Haus des Imperators, deswegen.
Ja. Ein Machtding.
Es ist halt ein Machtding im Endeffekt.
Ja. Und was ich halt bei den anderen Families nicht verstanden habe, ist, die haben doch quasi das übermittelt, die Nachricht, so ungefähr wie der Imperator und die Harkonnens haben meine Family komplett zerstört. Da müssten die doch wenigstens irgendwie sagen, ja, das ist natürlich kacke, lass mal sprechen oder so, anstatt zu sagen, fand ich nicht geil. Also, oder, naja, weiß ich nicht. Das hat er ja auch so angeführt in dem Zeit. Ja, mal schauen, was die anderen dazu sagen werden, wenn die rausfinden, dass ihr das quasi so gedeichselt habt. Oder haben die auch einfach Angst, dass die Atreides, weil die waren ja dann sehr aufstrebend und deswegen wurden sie ja dann quasi gekillt vom Emperor, weil er Angst vor denen auch hatte?
Ja, ich glaube, die hatten schon so
vielleicht
ein bisschen
waren die auch damit dabei.
Unbeliebtheit, so ein bisschen. Nee, ich kenne jetzt auch nicht mehr die ganze Lore, aber ich meine, da gab es mal so ein Ereignis, wo die halt halt Haus Atreides irgendwie eingeschritten ist und dann sie irgendwas gedreht haben zugunsten von XY und ich meine, ich weiß halt nicht, welches Haus das dann alles verärgert hat. Das geht alles darüber hinaus, was ich jetzt so über das ganze Thema weiß.
Ja,
deswegen
okay,
kann ich das dazu nicht wirklich was sagen. Aber ich
es sind so viele Fragen einfach zum Schluss irgendwie aufgekommen, wo ich mir gedacht habe, gut, ein dritter Teil wird es wahrscheinlich richten, also wird dann wahrscheinlich auch diese Fragen wieder beantworten wollen, hoffentlich. Warum
ja,
guckst du so?
Also ich meine, für mich gibt es jetzt tatsächlich einen ganzen Anreiz, ganzen Bücher jetzt nochmal als Hörbücher mir reinzuballern, weil lesen tue ich leider nicht. Die ganzen Bücher, die zumindest Frank Herbert geschrieben hat, dazu mir einzuverleiben, weil diese ganze Universum hat halt so viel Hintergrund irgendwie und das ist so geil aufgebaut was mich halt mega interessiert und ich habe ja nach dem ersten Film habe ich auch sofort wieder angefangen, das erste Buch anzuhören. Und deswegen, es ist schon ziemlich geil und ich will mehr davon. Ja. Aber ich weiß, dass es irgendwann auch schlecht werden kann.
Ja,
das sagen wir mal so. Ich sag jetzt mal so, klar, Dune ist jetzt auch noch nicht das Franchise, was jetzt so komplett irgendwie auf der Leinwand war bisher, so wie Star Wars oder Star Trek als Sci-Fi-Vergleich, aber ich finde, das hat halt irgendwie am meisten Potenzial aktuell und ich finde, das ist ja auch das Interessanteste und das Beste, nachdem die ganzen Star-Wars-Filme einfach so beschissen waren. Deswegen freue ich mich um jede einzelne Sache, die jetzt noch von Dune irgendwie rauskommt.
Ich meine, Denis Villeneuve hat ja gesagt, dritter Teil würde er auch noch machen, solange er es, glaube ich, noch weiterhin macht. Fände ich, glaube ich, auch noch gut. Also, ne?
Ja, das ist auf
Frage,
jeden
was
Fall.
Was wird dann noch was wird da dann wieder aus dem Universum wieder rausgeholt werden wollen müssen?
Ich meine, aber er hat ja so jetzt mit dem Kostümdesign und mit den ganzen Inszenierungen und so weiter, hat er ja schon mal einen Stil gesetzt. Und wenn das nur auf irgendeine Art weitergeführt wird, dann wäre das ja schon mal sehr, sehr viel wert.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, klar, später werden wohl auch die Bücher schlechter, nachdem dann der Sohn weiterschreibt. Kann ich jetzt natürlich auch nicht beurteilen, aber ja.
Aber da denke ich dann auch wieder so ein bisschen Game of Thrones-like. Vielleicht kann man ja auch dann Bücher, wenn sie schlechter sind, vielleicht trotzdem wieder ein bisschen schön besser schreiben. Ich meine, das ist jetzt nicht der gleich, also der Fall war ja nicht so bei Game of Thrones, aber man könnte ja.
Stimmt, ja. Und ich meine, diese Welt bietet so viel, du kannst da auch Spin-offs oder sonst irgendwas machen. Aber das ist jetzt bin ich derjenige, der vorschlägt, ein Franchise auszuschlachten. Ja, toll. Hey, komm. Was zur Hölle passiert hier?
Gib uns noch einen dritten Teil, bring das schön zu Ende und dann können die ja gucken, ob die irgendwelche Spin-offs machen wollen. Aber wenn es eine schöne Trilogie wird, dann bin ich da mehr als happy, wenn da alle drei Teile richtig reinhauen.
Die Welt ist einfach so schön, finde ich. Also ja, dieses absolut. Universum, besser gesagt.
Ey, schon allein, wie der angefangen hat, der Film, ne? Weil die werden ja, da hat man ja erstmal so, wie sie noch verfolgt werden, dann quasi von den Harkonnen Soldiers und so. Einfach wie die Welt aussieht. Ja. So fett einfach nur. So fett. Es ist einfach dieses Orange, super überspitzt und dann aber dieser Kontrast, diese schwarzen Typen da drin, sah halt einfach mega, also künstlerisch wieder sehr, sehr geil.
Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, wir kommen jetzt zu Ende.
Yes.
Ich darf dich fragen. Haha, du darfst anfangen. Wie würdest du den Film denn bewerten?
Also ich muss sagen, das ist kein, also da gibt es eigentlich kein Drumherum für mich. Also erster Teil fand ich grandios, fand ich jetzt auch beim Rewatch wieder grandios. Und der zweite Teil ist halt wirklich, der ist halt wie dran genäht. Die gehören zusammen, die sind gleichwertig gut. Vielleicht der zweite sogar noch mal ein bisschen mehr, weil die Welt halt noch aufgeht, finde ich. Also für mich, ich glaube, für viele war es ja auch so, hey, da ist ja auch noch ein bisschen, noch vielleicht noch ein bisschen mehr Action drin, mehr Dings und das und so. Aber für mich ist halt wirklich, was ich beim ersten Teil schon gesagt habe, diese Welt, die es da aufmacht, wo ich mich jetzt reinnörden kann, wo ich Spaß dran habe, wo ich jeden Charakter quasi von Anfang an jetzt auch miterlebe und nicht mir im Nachhinein noch 5 Filme angucken muss, weil die halt irgendwie in den 70ern schon gedreht wurden, um dann alles zu, ne, wir sind halt jetzt mittendrin statt nur dabei und das finde ich geil und ich finde einfach Sound, Bild, Characters einfach weiterhin mega, mega gut und ja, ich kann nicht drauf warten, also Part 3, Where are you? Ne? Also, wir brauchen den bald. Nicht erst in 5 Jahren. Ich bin bei 5 Sternen. So.
Ja, erster Film hatte ich ja, glaube ich, auch mit 5 Sternen bewertet. Ich habe kurz direkt nach dem Film überlegt, so, ja, ist der 5 Sterne oder sind es doch nur 4,5? Ich war mehr bei den 4,5. Aber im Endeffekt ist der einzige Kritikpunkt diese eine komische CGI-Einschnitt, den es gibt, weil das andere basiert irgendwie, entweder vergleicht man dann das Buch mit dem Film, was irgendwie vielleicht jetzt nicht ganz gerechtfertigt ist, oder aber vor allem, weil es auch noch auf Halbwissen von mir basiert, weil ich das Buch jetzt auch nicht mehr so präsent habe. Ich gebe dem, und der Film hat wirklich Spaß gemacht, den zu schauen, und ich sag mal so, ich saß in dem Film, und ich musste aufs Klo, seitdem sie in den Süden oder als sie in den Süden gegangen sind. Und ich habe bis zum Ende durchgehalten. Und dann hat er mich an den Kinosessel gepackt. Und das ist heiß was. Ich wollte nicht aufstehen, um aufs Klo zu gehen. Und ich gebe ihm auch 5 Sterne. Blöd, muss ich gar nicht mehr weiterreden. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Und er führt den ersten Film sehr, sehr gut fort. Mit einem anderen Tempo, was aber völlig in Ordnung ist. Und ja, ich meine, klar, Stilgar hat ein bisschen gelitten. Aber ansonsten, Top-Film.
Top-Film fand ich auch. Und was ich ja eigentlich vorher noch angekündigt hatte, was ich noch sagen wollte wegen Kino, ne?
Ja.
Ich hatte mal wieder ein Problem. Die Fremen haben sehr viel Fremisch gesprochen.
Ach so, Übersetzung. Oh.
Und es war halt wieder alles schön in slowakischen Untertiteln und ich mir so, und Simi dann teilweise, jetzt hast du nichts verstanden und ich so, nee. Und dann hat sie es mir schnell versucht zu sagen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du es halt einfach verstehst. Und deswegen auch das, was nämlich da dieser Wurm am Anfang sagt mit Spice is life.
Ja, das war im ersten. Ja, im zweiten war es Spice is Macht.
Ja, so, ne? Also selbst das war halt leider nicht übersetzt. Also habe ich halt auch nicht verstanden, ne? Und da war halt diesmal auch sehr, sehr viel Fremisch jetzt dabei und dann noch so andere Sprachen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich werde es irgendwie schon schaffen und zu raffen irgendwie. Und mit Simis Hilfe ging es dann auch. Aber wenn ich ihn jetzt dann zum zweiten Mal sehe, wenn er dann bald da ist, freue ich mich dann wirklich, alles verstehen zu können. Ja, das ist leider ein bisschen schade immer.
Ja, kann ich verstehen.
Aber kein Abbruch getan, ist halt trotzdem ein geiler Film einfach gewesen.
Sehr gut.
Durch und durch. Ja, wenn ihr den Film auch gesehen habt, ne? Wir sprechen jetzt vielleicht auch mal unsere schon fast verbrüderten Podcast-Freunde an. Dann schreibt uns doch gerne, wie ihr ihn fandet, auf Instagram oder Facebook, voll auf die Klappe zu finden. Bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und ja, ich hatte wieder Spaß und ich hab mich auch gefreut, dass mal wieder ins Kino kam.
Definitiv, ja.
Ne?
Klingt aber so, als ob die nächsten Wochen auch weiterhin ohne Kinobesuche sein werden.
Ja, es ist halt immer schwierig, ne? Man muss ja immer jemanden fragen und die ganzen Babysitter.
Ja, ich weiß.
Und,
gut. Ich habe dich unterbrochen, sorry.
Nö, das war schon. Ich wollte eigentlich jetzt nur Tschüss sagen. Tschüss.
Gut. Tschüss. Ah, nee, warte, ich hab's falsch rum gemacht. Tschüss.